Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
So, und da ist schon wieder unsere nächste große Episode. Und wir haben natürlich einen Gast heute, der über das Lernen, über das selbstgesteuerte Lernen sprechen wird, der über Leidenschaft sprechen wird, über KI, wie sie uns helfen kann und der natürlich in den letzten Jahrzehnten ein absolut versierter Beobachter der pädagogischen Entwicklung in Deutschland, aber auch international ist.
Ja, wir freuen uns auf Professor Olaf Axel Buro und ich sag's dir, Gerd, sprechen kann er und wie. Und er hat so viele tolle Inhalte und so einen riesigen Erfahrungsschatz natürlich auch. Er hat ja selber viele Jahre als Lehrer gearbeitet und ist jetzt Professor, hauptsächlich auch für positive Pädagogik. Das ist auch so ein Strang, den ich ganz, ganz wichtig und unheimlich interessant finde. Und ich kann ja schon verraten, das Gespräch hat unglaublich viele Infos, einen unglaublichen Output, den der Olaf uns da anbieten kann. Was ich jetzt aber mich nochmal gefragt habe, Gerd, was hat das denn eigentlich mit unseren Digis zu tun?
Ja, wir gehen natürlich in die Metaebene. Und Digis sind natürlich genau in diesem Spielfeld selbstgesteuertes Lernen, Eigenverantwortung, auch mit den Interessen nachzugehen, die Schülerinnen und Schüler haben und das auf eine interessante Art und Weise das Lernen anzuregen, nicht abzuarbeiten, sondern ein Angebot zu machen, sich zu vertiefen in ein Thema, was einen wirklich begeistert, wo man Leidenschaft entwickeln kann, aber eben auch Themen anzubieten, die zum Rahmenplan passen, aber trotzdem so individuell sind, dass sie die Schülerinnen und Schüler herausfordern. Und das ist eigentlich ja auch unser Ziel.
Und genau das bieten die Selbstlern-Digis und von daher passt es perfekt zu Professor Olaf Axel Buro. Und jetzt geht's los.
Hey Digis, so geht Lernen mit
Professor Olaf Axel Buro. Unser heutiger Gast wurde geboren in Berlin-Charlottenburg, wie ich übrigens auch, hat viele Jahre als Lehrer gearbeitet und lehrt heute als Professor für allgemeine Pädagogik an der Universität Kassel. Neben seiner Arbeit als Mitbegründer des Instituts für Synergie und soziale Innovationen ist Professor Buro bekannt für seine Forschungen im Bereich der Kreativitätsforschung und natürlich vor allem der positiven Pädagogik. Sein aktuelles Buch »Durch KI zu leidenschaftlicher Bildung – ein Manifest« verbindet innovative Konzepte der künstlichen Intelligenz mit einer positiven pädagogischen Haltung. In seinem Buch setzt er sich dafür ein, dass die neuen technologischen Möglichkeiten genutzt werden, um Lernprozesse zu individualisieren und Lernfreude sowie Kreativität zu fördern. Lieber Olaf Axel Buro, vielen Dank, dass du heute hier bist und ich freue mich sehr darauf, mehr über deine Ansichten zu erfahren, wie KI das Bildungssystem verbessern und natürlich auch persönlich bedeutsames Lernen unterstützen kann.
Ja, und ich stelle mal gleich eine Frage. Ich komme ja aus dem Osten. Warum ein Manifest? Heißt das positive Pädagoginnen und Pädagogen aller Länder, vereinigt euch?
Auf jeden Fall. Wir haben ja eine 200-jährige Geschichte der negativen Pädagogik, also einer Pädagogik, die überwiegend auf Fehler guckt, die auf eine sehr verkürzte Notengebung, die auf ein Programm der industriellen Massenproduktion, also Schüler werden nach Alterskohorten sortiert, die fließbandmäßig vorrücken, wobei der Ausschuss in Anführungszeichen aussortiert wird, 160.000 Schüler im letzten Jahr, eine pädagogisch sinnlose Maßnahme, die 1 Milliarde Euro kostet und die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zerstört. Und wir wissen ja aufgrund der letzten PISA-Studien, dass dieses Schulsystem sie nicht qualifiziert, sondern dequalifiziert. Und deswegen brauchen wir eine positive Pädagogik.
Definitiv. Also den Ansatz kann man ja nur begrüßen, keine Frage, den Blickwinkel da auch ein Stück weit zu ändern und anzupassen. Aber was sind denn so die wichtigsten Änderungen, die gemacht werden müssen, damit unser Bildungssystem individuelle Talente besser fördert, du hast es gerade eben schon angesprochen, und zudem auch auf die Bedürfnisse des lebenslangen Lernens eingeht in einer Welt, die zeitgleich aber immer digitaler wird?
Da muss man zwei Ebenen sehen. Das eine ist die Ebene der Gestaltung von Lernen, also die schulische Ebene, und das andere ist die gesellschaftliche Ebene. Wenn man die schulische Ebene betrachtet, da habe ich ja in meinem Buch Schule der Zukunft 7 Handlungsoptionen gesagt. Es geht darum, Digitalisierung kreativ zu nutzen. Digitalisierung ist der Megatrend. Talente und Neigungen stärken, also weg von einem System, wo Schüler ein vorbestimmtes Curriculum gnadenlos durchziehen müssen und darüber geprüft werden und zu wenig Raum ist, dass sie ihre individuellen Talente und Neigungen erkennen. Wir brauchen neue Bildungsräume, also weg vom Klassenmodell des Unterrichts hin zu offenen Lernlandschaften. Wir brauchen eine agile Schulkultur, also eine Schulkultur, die die Schule als ein lernendes System, als ein sich veränderndes System betrachtet. Wir wissen, dass Schule krank machen kann, sowohl Lehrer wie Schülerinnen. Also Gesundheit und Resilienz ist ein Schlüsselfaktor. Wir erleben im Moment durch die sozialen Netzwerke, dass Fake News, Echokammern dramatisch zunehmen, TikTok. Das heißt, Demokratie und Gerechtigkeit leben wird zu einem zentralen Herausforderung. Und das Letzte natürlich, das übergreifende Zukunftskompetenz. Die institutionelle oder gesellschaftliche Seite ist natürlich, wir wundern uns ja, dass trotz dieser seit 2000 stattfindenden PISA-Studien, wo uns erzählt wird, mit Methoden der empirischen Bildung, Forschung könnte man evidenzbasiertes Lernen organisieren. Dummerweise wird es immer schlechter. Und ich glaube eben daran, dass der Gesamtblick fehlt. Die Forscher gucken sich einzelne Elemente raus, aber sie haben keinen Blick auf das Gesamtsystem. Und wenn man das Gesamtsystem sieht, da habe ich schon 1973, als ich meine Lehrerausbildung in Berlin begonnen, gehört, entscheidend ist Frühförderung. Alles, was bis zum 8., 9. Lebensjahr nicht passiert, können sie kaum noch durch pädagogische Maßnahmen aufheben. Das heißt, wir brauchen viel mehr Frühförderung. Das Zweite, wir brauchen ein Integrations- und Inklusionskonzept. Das heißt also sowohl die Migranten wie auch Kinder mit besonderem Förderbedarf. Wir brauchen Konzepte der Verabschiedung vom traditionellen Schulmodell, also Schule der Zukunft entwickeln. Wir brauchen eine neue Orientierung weg vom Unterricht hin zum Lernen. Es geht darum, Umgebungen zu gestalten, die zum Lernen herausfordern, ich würde sogar sagen begeistern. Wir brauchen eine veränderte Lehrerbildung. Die derzeitige Rekrutierung und Ausbildung von Lehrkräften ist weitgehend ungeeignet. Wir brauchen dann auch neue Unterrichts- und Arbeitszeitmodelle. Das heißt, die 45-Minuten-Stunde ist ein Modell, das aus dem Jahr 1911 vom preußischen Kultusminister Trott zu Solz stammt und restlos überholt ist und Lernen behindert. Ja, und das Letzte ist, wir brauchen eine sehr viel gezieltere Schulleiterqualifizierung in Richtung wertschätzende Führung, Managementkompetenzen, Organisationsführung und solche Geschichten. Punkt.
Das war ein Manifest, ja schon jetzt, zumindest eine flammende Rede. Da würde ich jetzt einmal nachhaken an zwei Punkten. Dein Kollege Andreas Schleicher, Professor Andreas Schleicher, der ist ja sehr hart mit den Kollegen umgegangen, also vermeintlich. Also offiziell hört man oft Widerspruch, dann auch gerade aus den Verbänden und so weiter.
Aus den konservativen Verbänden.
Wenn man sich mit Leuten so unterhält, sagen die eigentlich, also hat er an vielen Punkten natürlich recht oder er hat recht. Da geht es ja auch um Haltungsfragen oder auch, wie man sich der Zukunft öffnet. Wie beurteilst du das? Ist er missverstanden worden?
Er ist bewusst missverstanden worden. Denn alle, die sich mit Schule, Schulentwicklung und mit der Frage beschäftigen, warum das System so stagniert, denen ist natürlich klar, dass die Rahmenbedingungen eine Rolle spielen, aber natürlich auch die Kollegen. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Denn wenn es nur die Rahmenbedingungen wären, dann dürfte es nicht innovative Schulen geben. Es gibt aber Schulen, die unter ganz normalen und unter schwierigen Bedingungen sich super entwickeln. Mein Standardbeispiel, was manche vielleicht nicht mehr hören können, ist die Alemannschule Butersching, die ich deswegen so spektakulär finde, weil es eine Hauptschule war. Und eine Hauptschule kann sich in 10 Jahren im traditionellen System zu einer innovativen Spitzenschule entwickeln, unter den bestehenden Bedingungen. Und was ist der Schlüssel? Natürlich, ein Schlüssel sind natürlich auch günstige Zustände. Es gab Glücksfälle und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, Es ist das, was ich in meinem Leadership-Kompass beschreibe als die drei grundlegenden Haltungen. Nämlich erstens, sei leidenschaftlich. Und das zeigt auch, zweitens, sei visionär, als glaube, dass du unter schwierigen Bedingungen was verändern kannst. Und das dritte, das ist ein typischer Rupana, der Schulleiter, mach's einfach. Wir müssen uns angucken, wie lernen Schülerinnen, wie arbeiten Lehrkräfte gerne. Dann kommt aus dem Feld die Weisheit der vielen. Kolleginnen wissen, was die Sache ist. Aber um auf den Schleicher zurückzukommen, worauf er hingewiesen hat, wir haben natürlich viele Lehrkräfte, die diesen Job nicht aus pädagogischer Intuition begonnen haben, sondern die ihn begonnen haben, um einen Halbtagsjob zu haben. So sind bei manchen die Vorstellungen. Das betrifft natürlich nicht alle Kollegen, aber es betrifft einen Teil. Und die Lehrerrekrutierung ist in der Tat ein großes Problem. Wir brauchen engagierte Lehrkräfte. Und der Nida Rümlin hat ja ein Buch rausgegeben, Demokratie in der Schule. Und da zeigt der Klaus Zierer die Erkenntnisse der Hattie-Studie. Diese Erkenntnisse gipfeln in der Quintessenz. Es sind die leidenschaftlich engagierten Lehrkräfte, die mit ihren Schülern auf Augenhöhe kommunizieren, die den Unterschied machen.
Olaf, jetzt hast du so schön von der Wichtigkeit der Leidenschaft der Lehrkräfte gesprochen. Und ich bin ja selber von Hause aus Lehrerin, so wie du. Und ich denke, es gibt ganz viele von uns, die genau mit dieser Passion den Beruf gewählt haben. Natürlich gibt es auch die, die sich gedacht haben, ach schön, die Ferien und nur ein halber Arbeitstag vermeintlich, das klingt gut. Aber es gibt ja ganz viele, die sagen, ich liebe das, ich möchte unterrichten, ich möchte meine Schüler und Schülerinnen abholen und wirklich einen Mehrwert bieten. Aber seien wir doch mal ehrlich, im Schulalltag geht doch davon auch ganz viel verloren. Denn viele Leidenschaften, auch von mir ganz persönlich gesprochen, sind wirklich eingestampft worden, auch von Schulleitern. Oder gedämpft worden, dass man sagt, nein, das brauchen wir nicht, lassen Sie das mal lieber, wir haben das immer so gemacht. Also es ist auch sehr schwer, da so ein Momentum zu entwickeln. Du hast da in dem Zusammenhang auch von der Leidenschaft ein Stück weit den Managementfähigkeiten der Schulleitungen gesprochen. Und das wäre jetzt meine Frage. Wie kann man denn diese beiden Komponenten, sprich die Schulleitungen und die Lehrkräfte, die ja nun maßgeblichen Teil am Gelingen des Schulalltags und am Gestalten der Vision haben. Wie kann man die besser miteinander verbinden und koppeln, um diese Synergien wirklich dann in eine Schule der Zukunft zu übertragen?
Ja, da sprichst du genau das Zentrum meiner Tätigkeit an. Ich mache ja pro Jahr etwa 70 Workshops, Werkstätten mit unterschiedlichsten Schulen. Der entscheidende Punkt ist, dass man die positive Energie, die in jedem System vorhanden ist, dass man die freisetzt. Es gibt natürlich Schulleitungen, die sind sozusagen Burnout-Beschleuniger. Zu viel Bürokratie, zu viel Kontrolle, Behinderung, also dieser berühmte Kontroll-Mindset und kein Entwicklungs-Mindset. Ich stelle immer den Lehrkräften folgende Frage. Erinnern Sie sich mal einen Moment an Ihre Grundschulzeit. Gab es da irgendwas, was Sie begeistert hat, wo Sie Leidenschaft? Dann gucken die Leute, dann melden sie an, ich habe gesungen, ich habe getanzt, ich habe gerne Texte geschrieben, ich habe gerechnet. Die sind erfüllt von ganz vielen Dingen, wo sie sagen, da hatten wir Leidenschaft. Und dann stelle ich eine gemeine Frage und sage, wer von Ihnen ist in dieser Neigung von einer Lehrkraft erkannt und über 3 Jahre gezielt gefördert worden? Bei 100 Leuten sind es maximal 2. Und dann strahlt die Kunstlehrerin und sagt, ich hatte da eine Lehrerin, die hat gesagt, du kannst so toll zeichnen und so weiter. Und ich kann den Leuten meist voraussagen, welches Fach oder welchen Beruf sie ergriffen haben. Da gibt es ja diese schöne YouTube, you do schools kill creativity, zerstören Schulen Kreativität. In der Tat, Schulen zerstören, so wie sie heute organisiert sind, massenhaft Kreativität. Die Schule ist gar nicht daran interessiert, was dein Talent, deine Neigung, deine Leidenschaft. Du sollst verdammt nochmal das Standardcurriculum auf minimalem Niveau durchziehen. Und dafür kriegst du dann Ziffernzensur. Und am Ende haben wir das Ergebnis, dass bis zu 40% der Abiturienten nicht wissen, was sie mit diesem Abitur anfangen sollen, weil sie immer nur Aufgaben erfüllt haben, aber nie erkannt haben, was ihre Berufung. Und das Gleiche gilt für die Lehrkräfte. Die zweite Übung ist, überlegt euch mal eine Situation, wo Schule, Unterricht so war, wie ihr es euch wünscht. Dann kriegen die ein Blatt mit drei Kästchen. Auf dem einen Blatt sollen die mit Jaxer und Ökral ein Symbol für die Situation schreiben. Dann sollen sie ein Wort, ein Slogan und darunter, warum die Situation so gut war. Dann haben wir bei 100 Kollegen in 5 Minuten 100 Erfolgssituationen. Die Stimmung ist super, die strahlen alle. Dann machen wir den Marktplatz, sie gehen zusammen, bilden Gruppen, die nach ähnlichen Symbolen Gruppen bilden. Das sind Herzen, Sonnen, Kleeblätter. In einem ergrauten Kollegium bricht die Energie aus, die Leidenschaft ist zu spüren. Dann sollen die sich einigen auf 3 Erfolgsprinzipien und ein Hindernis. Und was kommt dabei raus? Es kommen die Prinzipien moderner Pädagogik. Und dann kommt ein Studienrat, Mathe, der zeigt ein Modell, verzückt ausstrahlt und sagt, was habe ich mit meiner AG gemacht? Die wollten gar nicht mehr aufhören, mit mir zu arbeiten. Dann sage ich, ist ja toll, warum machen Sie das nicht öfters? Wo leben Sie denn? Ich muss 6 Klausuren schreiben, ich habe ein ganz enges Zeitblock. Das kann ich vielleicht mal in der Arbeitsgruppe, aber nicht im Alltag. Und was ist die Quintessenz? Die Kollegen wissen, wie gutes Lernen stattfindet. Sie haben auch die Vorstellung, wie sie es machen können. Und dann frage ich, das ist die 3-zu-1 Frage, warum machen Sie es nicht öfters? Und was steht seit 20 Jahren? Zu enge Rahmenvorgaben und zu wenig Zeit. Und dann sage ich, sagen Sie mal, spinnen Sie? Schule nimmt den größten Teil Ihres Lebens ein und den größten Teil des Lebens der Kinder. Und Sie sagen, Sie haben zu wenig Zeit. Woran liegt denn das? Das liegt an dem 45-Minuten-Modell. Sie denken ja, 45 Minuten machen Sie Unterricht. Aber was ist die Wahrheit? Ein Drittel schläft, ein Drittel macht was anderes, ein Drittel lernt. Und so rennen Sie durch den Tag. Und wenn Sie in der 5-Minuten-Pause endlich einen Kontakt haben mit Schülern und mit Kontakten was machen können, dann klingelt's, dann gehen Sie in den nächsten Raum. Wir brauchen eine freie Umgebung, in der die Lehrkräfte und die Schüler ihre Zeit selbst einteilen können. Und siehe da, wenn Sie so eine offene Lernlandschaft wie in der Alemannenschule sehen, da haben die alle plötzlich wahnsinnig viel Zeit, weil jeder in seinem Tempo arbeitet und die Aufgaben macht, wo er Energie und Leidenschaft hat, nach seiner eigenen Zeitstruktur. Also wenn Sie im Moment einen tollen Roman lesen wollen, Haruki Murakami, der japanische Schriftsteller, der wird gefragt über seine Schulzeit. Und da sagt er, in der Grundschulzeit hat mich nichts interessiert, was mir von außen angetragen wurde. Wenn ich mich aber für eine Sache interessiere, also eine selbstgewählte Herausforderung, und in meinem eigenen Tempo gehen kann, dann eigne ich mir Kenntnisse und Fähigkeiten ohne Schwierigkeiten an. Und das kennen wir alle. Wenn wir eine Sache haben, wo wir Lust drauf haben, dann fangen wir an, auf zuzugreifen und sind gar nicht mehr zu stoppen. Und das nennt der Csikszentmihalyi Flow. Lernen im Flow. Und jetzt sind wir bei der künstlichen Intelligenz.
Ja, noch nicht ganz.
Noch nicht ganz.
Ich möchte da gerne nochmal nachhaken,
ja,
weil mich natürlich das Thema selbstgesteuertes Lernen interessiert. Inwiefern kann denn selbstgesteuertes Lernen dazu beitragen, die individuellen Talente und Neigungen der Lernenden besser zu fördern?
Ja, also das weiß eigentlich jeder, der sich mit seinem eigenen Lebensweg beschäftigt. Die Frage nämlich, wann habe ich engagiert gearbeitet? Wann hat mich was erreicht? Wann habe ich Lust gehabt, Energie in eine Sache zu stecken? Und das ist meistens da der Fall, wenn ich durch Zufall oder auch gezielt, kann natürlich auch durch den elterlichen Hintergrund, durch eine Anregung, durch eine Lehrkraft, auf eine Sache komme, die mich packt, wo ich sage, oh, das würde mich interessieren. Also völlig absurderweise habe ich in der 4. Klasse der Grundschule begeistert Dreisatzaufgaben gerechnet. Ja, ich war gar nicht zu bremsen. Ich wollte immer noch mehr haben. Und irgendwann in der 7. Klasse war das weg. Mathe war das Horrorfach. Ich musste irre schuften, um da durchzukommen. Was ist da passiert? Irgendwann, also erstens wurde ich nicht gefördert. Niemand hat erkannt sozusagen, dass da ein Potenzial ist. Und zweitens wurde ich mit Aufgaben konfrontiert, die mich nicht interessiert haben und die in einem Tempo vorgetragen worden sind, das mich überfordert hat, sodass ich immer in so einem Nachrang komme, hinterherrenne und irgendwann steigt man aus und hat man keine Lust mehr Oder, wie meine Tochter, die gerade Abitur macht, man bimst sich das Zeug irgendwie rein und ist heilfroh, wenn man es hinterher vergessen hat. So funktioniert das aber nicht. Und jetzt bin ich ja auf dieses Buch von Herlinde Köbel gestoßen, dieser Fotografin. Die hat führende Wissenschaftlerin, Nobelpreisträger, interviewt, was ist euer Geheimnis, euer Erfolgsgeheimnis. Da sagt Benjamin List, macht im Leben nur das, was ihr mit Leidenschaft macht. Es darf sich nicht anfühlen wie harte Arbeit. Natürlich arbeiten wir hart, aber dieses hart Arbeiten merken wir gar nicht, weil wir im Flow sind, weil wir eine Leidenschaft haben, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, wenn wir ein zukunftsfähiges Schulsystem haben wollen, wir müssen ja sehen, wir gehen in eine Gesellschaft, in der wir permanent lernen müssen. Also mit Ende der Schule ist nicht Schluss. Da geht's eigentlich erst los. Wenn Schüler nach Absolvierung der Schule, und das zeigt ja die Jenkins-Kurve, mit der Dauer des Schulbesuchs nimmt die Motivation für Lernen und Schule ab. Wenn Schüler also am Ende der Schule Alice Cooper hören und sagen, "School's out forever, yeah", dann haben wir was falsch gemacht. Die müssen eigentlich sagen, "School's out, oh miss. Wie kann ich noch was finden, wo ich mehr lernen kann?"
Ich wollte gerade sagen, Olaf, das ist ein hehres Ziel. Und wenn wir dem etwas näher kommen können, dann haben wir schon viel geschafft. Ja, also zum Beispiel bieten wir ja auch die Selbstlern-Digis an, mit denen man easy zu Hause lernen kann und auch individualisiert lernen kann. Aber das nur nebenbei besagt, das ist ja auch ein Weg in die Richtung, wie Schüler, Schülerinnen zu Hause sich Stoff nochmal aneignen können, auch in ihrem Tempo sich angucken können. Aber ich möchte gerne nochmal ein praktisches Beispiel bringen, genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Meine Tochter hat im letzten Jahr Abitur gemacht, hat genau jetzt dieses eine Gap Year, sag ich mal, wo sie nicht weiß, was sie machen soll und wartet, ob denn nun ein Studienplatz ihres Weges kommen wird, so wie ungefähr 80% ihrer Mitstreiter. Und mein Sohn ist in der 9. Klasse und quält sich jeden Tag in die Schule. Ich kann es leider im Moment nicht anders sagen, er ist in der Pubertät, aber jetzt pass auf, er ist 16 Jahre alt, er hat in den Ferien schon 2 freiwillige Praktika gemacht in Unternehmen, die ihn interessiert haben. Das heißt, er ist nicht verreist, weil er gesagt hat, er möchte gerne dahin. Er hat so eine Lust darauf, das zu machen und hat seine Ferien wirklich freiwillig investiert, um da was zu lernen, und sagte dann zu mir, weißt du, Mama, wenn ich da bin, da vergeht die Zeit so schnell und das macht so einen Spaß. Und in der Schule dauert das alles Ewigkeiten. Und dann hat er neulich einen Satz zu mir gesagt, der mir wirklich in der Seele wehgetan hat. Dann sagt er zu mir, die haben mich dafür gelobt, was ich am Computer gemacht habe. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte jetzt schon durch die Schule, ich bin doof. Ich verstehe die Sachen nicht und ich bin dumm. Und nun bin ich Lehrerin und insgesamt natürlich in der Situation, sowas auffangen zu können. Aber da dachte ich mir auch, das ist doch furchtbar. Und ich mag eigentlich, schätze die Lehrer und Lehrerinnen von ihm. Ja, also da möchte ich denen gar nichts Böses da unterstellen. Aber natürlich kriegen Schüler das auch reflektiert, dass Dinge nicht klappen, wo sie überall scheitern. Und das finde ich für gerade diese jungen Heranwachsenden eine bittere Erkenntnis. Und das zielt genau auf diese Lust und Leidenschaft ab, von der du eben sprachst. Und an der Stelle würde ich gerne den Bogen kriegen nochmal zu KI und den Technologien. Was denkst du denn, welche Möglichkeiten sich da im Unterricht eröffnen? Vielleicht für individuelles Lernen, vielleicht aber auch, um Bildungsungleichheiten, ungleiche Chancen etwas auffangen zu können.
Wir haben immer die Vorstellung, man muss die Schule durchlaufen und dann wird's optimal. Aber zum Beispiel, ich habe ja mit Götz Werner gearbeitet. Götz Werner ist der Chef gewesen von DM. Und der hat mit 16 zu seinem Vater gesagt, du, ich will kein Abi machen, ich will Zahnpasta verkaufen. Das war seine beste Idee. Ich habe ja auch über Dirk Nowitzki geschrieben. Dirk Nowitzki, Basketballtrainer, der hatte das Glück, dass er mit 15 auf dem Schulhof entdeckt wurde von Herrn Schwindner, einem Basketballtrainer. Der hat gesehen, wie der mit dem Ball umgeht. Nowitzki war ein mittelmäßiger Schüler, der hätte eine mittelmäßige Karriere gemacht. Und der hat gesagt, ey, wenn du bereit bist, mit mir jeden Tag 4 Stunden zu arbeiten mit kreativen Sachen, dann wird was aus dir. Und auch das Beispiel Steve Jobs, der hat nicht sein Studium zu Ende gebracht, sondern der hat 1976 seinen verrosteten VW-Bus für $1,600 verkauft, sein Studium geschmissen und die Firma Apple gegründet. Also vielleicht würde ich dir empfehlen, vielleicht sollte der nach der 10. Klasse erst mal eine Ausbildung machen, vielleicht macht er dann später das Abi, bevor er durch das Schulsystem weiter demotiviert. Das gilt nicht für alle. Andere kommen da gut mit, die können da durchgehen. So, und jetzt zur KI. Ich glaube nicht, dass KI die gültige Lösung ist. KI ist ein Hilfsinstrument, was uns Freiräume schaffen kann, also für die Routinetätigkeit. Also zum Beispiel als Mathe, wo ich Schwierigkeiten hatte beim Abi, dann habe ich durch Zufall Mentor-Repetitorien gefunden. Das sind so kleine Hefte, da werden die Lösungswege exemplarisch durchgearbeitet. Und die habe ich auswendig gelernt. Würde ich natürlich ein Erklärvideo nehmen, ich würde eine KI nehmen, ich würde probeweise rechnen und dann würde ich mit sowas wie Fiete AI, was der Hendrik Haferkamp macht, würde ich ein persönliches Feedback kriegen und wäre dann motiviert und würde nicht eine 5 kriegen. Und ich würde dann, und hier kann uns KI helfen, die Alemannenschule macht das ja heute schon, dass ich nicht diese Standardprüfung für alle zur gleichen Zeit, sondern wenn ich ein bestimmtes Leistungsniveau erreicht habe, dann lasse ich mich testen. Und dadurch habe ich ja dann immer Erfolgserlebnisse. Und dadurch steigt natürlich meine Motivation und ich werde nicht demotiviert. Also der Schlüssel von KI ist personalisiertes, auf den individuellen Lernstand, auf den individuellen Lernstand zugeschnittenes Lernen, vor allen Dingen, was der Kahn ja sagt, der Rückspulknopf. Also wenn ich in der Klasse nicht mehr mitkomme, da muss ich mir ja zu Hause hin, etze. Bei der KI kann ich sagen, ich habe es nicht verstanden, stopp bitte nochmal. Dann kann ich sagen, nee, das ist mir zu kompliziert. Könntest du mir das nochmal in einfacher Sprache auswerfen? Oder eine Stufe runter, dann mache ich es da nochmal. Und wenn ich das 5-mal gemacht habe, dann bin ich auf dem Niveau und dann kann ich weiter. Das schafft aber keine Lehrkraft mit 30 Schülern in einer Klasse. Sie müssen aber heute auf 20 Stufen differenzieren. Und mit diesem Lernsystem können wir das mit dem persönlichen Chatbot. Jetzt der Bild. Je mehr Zeit wir hinter Bildschirm verbringen, desto wichtiger wird das analog. Und die Alemannenschule hat ja diese zwei Teile, die nennt das Schmetterlingspädagogik. Das eine ist das selbstorganisierte Lernen mit digitalisierten Medien und am Nachmittag Lernen durch Erleben. Also, und die nennen das ja nicht Arbeitsgruppen, sondern Clubs. Ich werde Mitglied in einem exklusiven Club, im Musical Club, im Mathe Club, im Demokratie Club und so weiter, im Wald Club. Also, und ich bin in zwei Clubs Mitglied. Die Clubs reflektieren natürlich meine besonderen Neigungen und Profile. Und da ist der Lernstoff integriert, aber nicht in Fächern aufgeteilt, wo ich dann stur irgendwelche Curricula absolvieren muss. Und wenn ich das absolviert habe, dann habe ich sowohl gelernt, wie ich mir mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz die Basiskompetenzen aneignen kann, jederzeit. Und auf der anderen Seite habe ich gelernt, wie ich mein persönliches Profil, meine innere Berufung entfalten kann. Das Ganze bedeutet aber, dass wir andere Prüfungen brauchen. Wir brauchen Prüfungen, die natürlich die Basiskompetenzen abprüfen. Ich weiß nicht wie viel, 50-60%, auf jeden Fall nicht so viel wie heute, wo jeder Schüler eine einzigartige, zu seiner Persönlichkeit passende Prüfungsleistung abgibt, die gleichzeitig Grundlage für seine weitere Entwicklung ist. Mit KI die Möglichkeit haben, personalisiert zu unterrichten oder zu lernen, dann sollten wir auch die Prüfungen personalisieren. Und Schule hat die Aufgabe, aus meiner Sicht, das Besondere zu fördern, die Grundlagen zu sichern, aber dann einen Raum für das Besondere zu schaffen.
Gute Überleitung. Bin im Mecklenburg-Vorpommern in einer Abiturkommission, leite die auch. Wir hatten genau das Thema, nämlich, wie können wir mal Kreativität rein? Und wir haben den Schülerinnen und Schülern ein Lied präsentiert, was sie dann analysieren sollten und darauf ihre Gefühle darstellen und alles. Ich glaube, wir haben über 400 Schülerinnen und Schüler haben dieses Abitur geschrieben. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich an das Lied gewagt? Was schätzt du?
5.
Treffer. Die meisten Schüler haben sich nicht an den Song getraut. Warum? Weil es in ihrem bisherigen Unterricht nicht drangekommen ist. Und dann kam die Rückmeldung von den Lehrern, verwirrt sie nicht. Die sollen Texte bearbeiten, abarbeiten, Standard, Anforderungsbereich 1, 2, 3. Unsere Aufgabe ist natürlich auch, diese Kreativität zu fördern. Und das kann sich auch in solchen Prüfungsformaten wiederfinden. Es ist aber auch erschreckend, dass die Schülerinnen und Schüler sich das in so einem Umfeld gar nicht vorstellen können, sondern dann in Fächern denken. Liedinterpretation gehört dann nur in Musikunterricht. Kann eben nicht im Religionsabitur rankommen.
Ich glaube, Ich glaube, die haben noch eine andere Überlegung. Das mit dem Lied ist so in den Bewertungskriterien, die sie ja 13 Jahre erlebt haben, viel zu unsicher, weil gar nicht klar ist, da bin ich ja völlig unsicher, wie das nachher bewertet wird. Also suche ich mir natürlich die Ebene, wo ich eine Kontrolle habe und mir sicher bin, da kann ich Punkte machen. Es ist übrigens, ich bin noch ein Beispiel, der Stetthuben vom Max Eid Berufskolleg in Köln, die haben im kaufmännischen Bereich den Schülern in der Prüfung folgende Aufgabe gegeben: Entwickle ein Geschäftsmodell und nutze dazu ChatGPT, nutze dann Gamma. Gamma ist eine Software, mit der man Präsentation entwickeln kann, und mache einen Elevator-Pitch, eine Präsentation. Und die durften also in der Prüfung das alles benutzen. Die Aufgabe war aber dann, beurteile hinterher kritisch, wie ist das Ergebnis? Was hat ChatGPT geleistet? Wie ist die Präsentation? Wo sind sozusagen Weiterentwicklungen? Wo sind Defizite? Wo ist es eher angepasst? Und ich glaube, in die Richtung geht es, dass wir machen das ja jetzt schon. Ich habe ja auch in dem Buch die ChatGPT gefragt, schreib mir ein Manifest für leidenschaftliche Bildung. Das war super, was da rausgekommen ist, aber es fehlte natürlich einiges. Und so wird unser Arbeitsprozess sein. Wir das benutzen als Interaktionspartner, werden uns da helfen lassen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir völlig unwichtig sind, sondern wir entscheiden immer noch, was daraus wird, hoffentlich.
Wenn wir entscheiden, was daraus wird, dann sind wir ja jetzt schon, denken wir mal weiter, Richtung Zukunftskompetenzen, die ja auch oft thematisiert werden, wenn es um das Lernen von morgen oder besser noch von heute geht. Und wenn ich mir diese ganzen kreativen Abi-Beispiele von Gerd und auch von dir anschaue, dann frage ich mich, ob Kreativität vielleicht eine Kernkompetenz werden wird? Oder ist es denn etwas, wo wir auch den Fokus mehr drauf legen müssen, diese Kreativität, die ja auch Ausdruck der Individualität ist, dass die für die Zukunft mehr gefördert wird, um dann auch dem digitalen Fortschritt da unsere Menschlichkeit noch besser entgegensetzen zu können?
Naja, wir müssen ja sehen, wie sind die Umfeldbedingungen? Wir sind in einem Zeitalter, in dem sich innerhalb von 10 Jahren mehr verändert als in den letzten 20.000 Jahren. Wir sind im Zeitalter der totalen Beschleunigung. Fast alle Kennziffern entwickeln sich exponentiell. Verkehr, Tourismus, wir haben ja jetzt überall Overtourism schon und so weiter. Also alles geht in Exponentialfunktionen, also in Kipp-Situationen. Ich bringe um das Beispiel, Sie haben einen Seerosenteich, der braucht 40 Tage, dann ist er halb voll, am 41. ist er voll. Die meisten Leute können sich das gar nicht vorstellen. Und warum selbstorganisiertes Lernen? Warum Kreativität? Die Leute im Ahrtal, ich will denen nicht zu nahe treten, die haben auf die Behörden vertraut. Die haben gedacht, okay, die haben das unter Kontrolle und so weiter. Niemand hat sich vorstellen können, dass der Klimawandel so weit ist, dass das Ding in 5 Tagen absäuft. In Zukunft können wir es uns nicht mehr leisten, dass wir uns auf alles vertrauen, sondern wir müssen proaktiv sein. Wir müssen Szenarien entwickeln. Und die Jane McGonigal, amerikanische Zukunftsforscherin, die hat ein tolles Buch geschrieben, Bereit für die Zukunft. Um resilient zu werden, brauchen wir episodisches Zukunftsdenken. Das heißt, die Fähigkeit, etwa 10 Jahre in die Zukunft zu gehen. In der Zukunftsforschung gibt es nur eine Gewissheit. Der Zeitgeist irrt immer. Aber wir können natürlich Szenarien machen. Und wenn wir uns auf sowas einstellen, dann wächst unsere Resilienz, weil wir nicht einfach im Meer desselben Schritt sind, sondern uns überlegen, wo wären andere Möglichkeiten. Und dafür brauchen wir natürlich Kreativität, Flexibilität und die Fähigkeit, selbst organisiert permanent zu gucken, was gibt's Neues, wo ist etwas, was meine Idee unterstützen könnte und so weiter. Diese mentale Haltung, die müssen wir fördern.
Olaf, da möchte ich direkt dran anknüpfen. Mein Urgroßvater ist 103 Jahre alt geworden. Der wurde 1878 geboren, war Sozialdemokrat, war Kahnschiffer, einfache Verhältnisse, aber er war neugierig und der hat große Transformationen erlebt. Politisch, vom Kaiserreich zu einer Demokratie, dann zu einer Diktatur. Ja, das ganze Transportwesen, das muss man sich mal vorstellen, vom Pferdegespann hin zum Auto. Die ersten Flugzeuge, Otto Lilienthal, bis hinterher zu Schnellflugzeugen. Vom Kino hin zum Fernseher. Und kurz vor seinem Tod kam der Personalcomputer auf den Markt. Und der ist mit über 90 Jahren noch Motorrad gefahren. Als er mit 83 dann sich einen Traum verwirklicht hat, da hat er sich ein Visum geholt für West-Berlin und ist dann von West-Berlin ins Ruhrgebiet geflogen mit einem Flugzeug. Der wollte unbedingt fliegen. Da hat man ihn aus der SED rausgeschmissen. Er hat eben auch eine Konsequenz getragen für diese Neugier, für diese Haltung. Es ist nicht immer einfach. Man muss dann auch ein Risiko gehen. Aber er hat ja viel mehr gewonnen. Und als er 100 wurde, wollten sie ihn wieder reinholen. Das ist aber eine andere Geschichte. In der SED hat er gesagt, er ist Sozialdemokrat. Da tritt er jetzt in diesen Verein tritt er nicht mehr ein. Was will ich sagen? Haltung ist nicht vom Alter abhängig. Haltung ist abhängig davon, wie ich in dieser Welt unterwegs bin. Ob ich selbst lernen will, ob ich neugierig bin, ob ich offen bin, ob ich auch mal Widersprüche und Widerstände aushalte. Und das brauchen wir in Schule. Wir brauchen diese offene Lernhaltung. Und da sind alle gefordert, nicht nur immer die Kinder. Da sind auch die Lehrenden gefordert und auch die Eltern. Wir müssen uns das nur vorstellen können. Wir müssen uns Zukunft vorstellen können und dann können wir ganz viel gewinnen.
Aber da muss ich dir sagen, ich habe ja so einen Vortrag, Schule der Zukunft, 7 Handlungsoptionen. Das ist jetzt die kleine Werbeeinblendung. Und der dauert 75 Minuten. Ich denke mal, oh Gott, du redest viel zu lange. Stopp, ich kann schon nicht mehr hören. Hinterher sagen aber die meisten, ich hätte ihnen noch länger zuhören können. Und was mache ich da? Ich mache den Fokus auf der Möglichkeiten. Schule als Möglichkeitsraum. Und dann sage ich den Leuten, der Vortrag ihnen einen Gedanke ein. Und dann kriegen die so einen Streifen und da schreiben die ihre Kerneinsicht drauf. Dann gehen 100 Leute durcheinander und passiert, bei 100 Leuten hat man 10 Kerneinsichten, die 10-mal. Es gibt viel Gemeinsamkeit und die sind alle überrascht. Und der englische Organisationsentwickler Marvin Weisbord hat das Discovering the Common Ground, Entdecken des gemeinsamen Grundes, gesehen. In jeder Institution gibt es unter der Routine einen gemeinsamen Grund, einen verborgenen. Und da ist die Energie. Und wenn man einen offenen Rahmen schafft, wo die Leute über ihre innersten Anliegen reden, dann finden die plötzlich den gemeinsamen Grund. Und der gemeinsame Grund ist der Witz. Das sind die Prinzipien erfolgreicher Pädagogik. Und das ist also quasi in den Leuten drin. Und es ist nicht, und was ja ganz verblüffend ist, Hans-Günter Wolf, der große Schulentwickler, mit dem habe ich neulich gesprochen, und der sagt, ist ja eigentlich erschütternd, dieser Rupaner, ja, der hat keins meiner Bücher gelesen, auch keins meiner, sondern der hat einfach angefangen. Der hat nichts mit empirischer Bildungsforschung. Ich sage zum Rupaner, was ihr macht, ist eine modernisierte Montessori-Pädagogik. Das sagt er, habe ich nie gehört. Und dann sage ich, aber das ist Malaguzzi, der Raum als dritter Pädagoge, Reggio-Pädagogik. Sagt er, haben wir nicht gemacht. Ich habe nur überlegt, wie können die Schüler besser lernen und wie kann ich sorgen, dass alle mit Freude, die Lehrer und die Schüler, in die Schule gehen. Und das war unser Antrieb. Und ganz offensichtlich zeigt dieses Beispiel, dass die Haltung entscheidend ist. Dieser Antrieb und dass vieles von dem, was wir mit riesigem Aufwand betreiben, PISA-Studien so, gar keinen Effekt hat. Nötig ist, dass wir mit einer leidenschaftlichen, engagierten Haltung da reingehen. Also mein Leadership-Kompass, sei leidenschaftlich, entdecke, wo deine Leidenschaft und die deiner Schüler ist und förder sie. Glaube, dass du auch unter schwierigen Bedingungen etwas verändern kannst. Und das Dritte, mach nicht lang rum, mach's einfach. Starte, probier was, entwickel einen Prototyp. Du kannst auch scheitern, aber mach einfach das, wo du sagst, da ist die Energie, da wollen wir was Neues probieren. Und glaub, dass daraus was entstehen kann.
Was für ein Abschluss für unseren Podcast. Wir machen auch einfach. Wir danken dir, dass du uns hier so leidenschaftlich deine Interessen, Überzeugung präsentiert hast. Daran wollen wir einfach nur anknüpfen.
Ja, vielen Dank von unserer Seite, Olaf. Das waren wirklich spannende Einblicke. Ich finde gerade die Verknüpfung von deinen Gedanken zu praktischen Beispielen sehr gelungen. Das macht es einfach sehr greifbar für uns alle. Ich bin gespannt zu sehen, was deine Arbeit in der Zukunft noch anstoßen wird. Die Resultate und wie gut die Umsetzung gelungen ist, werden wahrscheinlich erst unsere heutigen Schülerinnen und Schüler wirklich reflektieren können. Aber die nächsten Schritte auf diesem Weg werden wir natürlich aufmerksam gemeinsam verfolgen. Vielen Dank an der Stelle für deine Zeit.
Nachgedacht.
Oh, die ganzen Namen. Ich bin total zu mit vielen Informationen, aber eins kann man ihm nicht nehmen. Leidenschaftlich ist er und er ist kaum zu bremsen. Das macht ja die Energie dann auch aus und das überträgt sich. Man hat so viele Impulse jetzt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber es geht ja um die Grundhaltung und da geht es um den jungen Menschen und es geht um eine gute Schule, eine sehr gute Schule und um, ja, eigentlich noch mehr, es geht um gutes Lernen. Darum geht's.
Ja. Also so geht's mir auch. Es ist wirklich unglaublich viel Input von Olaf gewesen. Und diese jahrzehntelange Erfahrung, die er hat, die kommt natürlich auch in jedem Satz zu tragen. Und ich würde mir so wünschen, dass einfach sein Spirit noch mehr an die Schulen getragen wird. So viel tolle Impulse auch zum Selbstlernen. Da setzen wir ja auch mit den Digis an. Aber unabhängig davon auch dieses positive Mindset, Schulleitung, Lehrkräfte, Teamwork. Ach, Gerd, ich finde, da ist so viel Luft nach oben.
Er kann das ja also empirisch erklären, warum gute Schule so ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Haltungsfrage, die man selber durch seine eigenen Erfahrungen also bestätigen kann. Da kann jeder an sich arbeiten und niemand ist zu alt dafür, sich auf den Weg zu machen und vielleicht auch zu merken, Mensch, wie ich bisher Schule gemacht habe, könnte auch ein Grund dafür sein, warum ich mich unwohl fühle, warum ich mich vielleicht auch krank fühle, Burnout und so weiter. Ich habe ja auch einen Schlüssel in mir, da eine Veränderung vorzunehmen. Das ist auch noch eine wichtige Message, die er uns mitgegeben hat. Wir haben vom Selbstlernen auch gesprochen. Auch da hat er ja deutlich gemacht mit der Schule in Wutöschingen. Ich hatte es, glaube ich, in einer Folge auch schon mal zitiert, den Stefan Rupaner ja auch schon mal zitiert. Auch hier neue Räume, ein neues Zeitmodell zu schaffen und Digitalität und Nicht-Digitalität in einen guten Einklang zu bringen. Aber da könnten ja die Digis zum Beispiel auch eine gute Rolle spielen, um selber sich Wissen anzueignen oder eben auch kommunikativ, kollaborativ miteinander zu arbeiten.
Absolut. Und was ich denke, was man auch sehen muss, gerade wenn ich jetzt aus meiner Situation als Lehrkraft spreche, man muss ja auch nicht immer alles sofort machen, sondern man muss verstehen, dass viele kleine Puzzleteile zum Erfolg führen und dass auch diese Schulen, über die wir jetzt sprechen, die positive Beispiele sind, dass die einen langen Prozess durchlaufen haben. Ja, also es geht nicht von heute auf morgen, es geht auch nicht mit der Kraft des Einzelnen, sondern natürlich ist da ein gewisser Team-Spirit gefragt und die Bereitschaft, einfach es anzugehen. Aber ich denke, auch das kann schon ein gutes Gefühl geben, diese Selbstwirksamkeit zu spüren und zu denken, okay, ich tue mein Bestes und ich versuche, meine Kollegen und Kolleginnen ein bisschen zu inspirieren und diesen Weg weiterzugehen. Und Gerd, wo wir gerade von inspirierten Lehrkräften sprechen, du bist ja nun zwar Schulleiter von Hause aus, aber sage mal, du bist ja schon wieder demnächst on stage zu sehen. Was ist denn da wieder bei dir los, Gerd Mengel?
Vielen Dank an Wir für Schule. Ich bin im nächsten Schuljahr einer der Teachers on stage. Wir werden dort gemeinsam mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland, die gewählt wurden, das Thema gute Schule, neues Lernen, gutes Miteinander, Schule der Zukunft, die werden wir auf die Bühne bringen. Darüber werden wir sprechen. Ja, wir sind on Tour und es startet in Hannover auf der Ideenexpo am 14. Juni.
Klingt super. Und wo kann man da mehr Informationen bekommen, wenn ich jetzt genau wissen möchte, wen kann ich wann wo sehen? Wo würde ich mich da informieren?
Auf der Seite von Wir für Schule im Internet, die packen wir in die Shownotes und natürlich bei Instagram haben die auch eine Seite, wo sie regelmäßig darüber berichten. Eigentlich überall, wo Social Media ist, ist auch Wir für Schule. Das ist eine Initiative, die Verena Pauster und Max Mendler in Corona gegründet haben, die sich jetzt immer weiterentwickelt hat von einem digitalen Event zu einem Live-Event und einer Live-Bewegung. Wir hatten letztes Jahr bei mir in der Schule zum Beispiel ein Wir für Schule Hackathon und wo die Schülerinnen und Schüler in verschiedensten Themen ins Machen gekommen sind. Selbstlernen. Wir haben es schon wieder. Da geht es ums Selbstlernen.
Wir kommen nicht drum rum.
Wo sie diese eigenständig Verantwortung übernommen haben, haben AGs angeboten, Workshops. Das fördert Wir für Schule. Es ist eine Bewegung, die auf Unterstützung und Gemeinsamkeit setzt.
Klingt super spannend und ich freue mich drauf. Ich gucke auf jeden Fall mal vorbei. Und zum Thema Selbstlernen und Selbermachen. Nächste Woche muss ich leider auf dich verzichten, denn es ist Zeit für eine neue Kurz- und Gut-Folge. Und die ist nun mal nur mit mir. Aber Gerd, wir hören uns wieder zusammen in 14 Tagen mit einem sehr spannenden neuen Gast. Das kann ich schon mal verraten, definitiv. Ich freue mich drauf. Und ja, ich freue mich auf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nächste Woche, wenn es wieder heißt, hey Digis, so geht Lernen heute, kurz und gut.
Und jetzt den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und du bist bei jeder Folge dabei.
Das war Hey Diggis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.